Münchner Kirchenradio. Total sozial.
Und damit herzlich willkommen zu Total Sozial, dem Podcast über Menschen, die helfen und Strukturen, die unsere Gesellschaft zusammenhalten. In dieser Folge blicken wir zurück und gleichzeitig nach vorn. Der katholische Männerfürsorgeverein München, kurz KMFV, wird 75 Jahre alt. Seit seiner Gründung kümmert sich der Verein um Menschen, die oft durchs Raster fallen, Wohnungslose, Suchterkrankte, Haftentlassene oder Menschen in schwierigen Lebenslagen. Doch was hat sich in diesen Jahrzehnten verändert und was ist gleich geblieben? Wir sprechen über soziale Not, Engagement mit Haltung und die Frage, was es heute bedeutet, am Rand der Gesellschaft zu leben. Bei uns im Studio ist der Vorstandsvorsitzende Ludwig Mittermeier. Grüß Sie, Herr Mittermeier.
Ja, grüß Gott auch. Schön, dass ich da sein kann.
Wenn Sie jetzt in einem Satz mal kurz Hörern, die jetzt von dem KMFV noch nie gehört haben, sagen könnten, was ist genau der KMFV? Ich hätte da meine Probleme, weil es ist ein riesengroßer Konzern eigentlich oder ein riesengroßer Verein.
Naja, ein riesengroßer Verein, aber in einem Satz mal gesagt, ich würde sagen, wir sind der Spezialist für Wohnungslosen- und Straffälligenhilfe. Wir sind, denke ich, bayernweit auf alle Fälle der größte Verein, der nur diesen Bereich abdeckt, der nur in diesem Bereich tätig ist, mit über 650 hauptamtlichen und 100 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Von Konzern würde ich nicht sprechen, aber ein mittelgroßes Unternehmen sind wir mit Sicherheit. Wobei mir ganz wichtig ist, Unternehmen ist nicht der richtige Ausdruck für uns. Aber wir sind ein Verein, der sozialwirtschaftlich orientiert ist und katholisch geprägt.
Und Unternehmen ist deshalb nicht richtig, weil im Vordergrund steht eine Idee und eine christliche Haltung.
Im Vordergrund steht die Idee, Menschen am Rand der Gesellschaft zu helfen und das ganz im Sinne des christlichen Menschenbilds. Und das war von unserem Gründer an schon eine ganz wichtige Geschichte. Unser Gründer ist Adolf Mattes, damals Stadtprediger in München.
In welcher Zeit war das ungefähr?
1950. Wir sind genau vor 75 Jahren gegründet worden. Und die Situation damals war, wenn ich das gleich mal so anführen darf, dass München lag in Schutt und Asche, auch 1950 noch. Und vor allem rund um den Hauptbahnhof haben sich wohnungslose Menschen, Obdachlose, wie man damals der Unterschied ist zwischen Obdachlosen und Wohnungslosen, das kommen wir vielleicht noch drauf, obdachlose Menschen angesammelt, wurden immer mehr, Kriegsheimkehrer, Flüchtlinge. Und ja, Adolf Mattes hat sich auf den Weg gemacht und hat die Initiative ergriffen, um diesen Menschen zu helfen und ein Hilfesystem aufzubauen.
Mhm. Und wie hat sich die Arbeit in diesen 75 Jahren denn verändert? Es ist ja nicht mehr Nachkriegszeit, aber es gibt trotzdem immer noch Obdachlose, Wohnungslose.
Ja, vielleicht schauen wir da noch mal einen Blick zurück. Wie ging es los 1950? Was war da die Hilfeleistung? Da war die Hilfeleistung, dass Adolf Mattes versucht hat, von der Stadt Hochbunker zu akquirieren. Ich wusste, bevor ich hier anfing zu arbeiten, nicht, dass es Bunker über der Erde gibt, aber es waren Hochbunker. Er hat 3 von diesen Hochbunkern akquiriert und hat bis zum Ende des Jahres 1950 an 336 Plätze geschaffen. Also Feldbetten reingetan und Menschen übernachten lassen. Das war 1950. Heute haben wir über 20 Einrichtungen, Häuser.
Die nicht mehr im Bunkern untergebracht sind.
Die nicht mehr im Bunkern untergebracht sind.
Sondern wo Sie teilweise auch Häuser extra bauen.
Ja, das ist jetzt eine andere Geschichte. Das ist unser Projekt draußen in Mittenheim. Da bauen wir nicht dafür, aber wir haben Häuser, die der Adolf Mattes noch gekauft hat, die er noch gegründet hat, die bei uns im Besitz sind, wo wir Menschen in der Wohnungslosigkeit unterbringen. Und wir haben natürlich gemietete Objekte, die Objekte von der Stadt München, die wir dann betreiben. Und das ist der Unterschied. Aber wie damals auch schon, also Adolf Mattes hat noch am ersten Jahr sofort erkannt, nur ein Dach über den Kopf reicht nicht. Da sind Menschen da, die sind traumatisiert, die haben ein Alkoholproblem. Die brauchen dringend mehr Unterstützung als nur ein Dach über den Kopf und hat angefangen, ein Hilfesystem aufzubauen. Und auch heute gilt es noch. Das Erste, was wir leisten, ist natürlich ein Dach über den Kopf, aber immer in Kombination mit Beratung, mit Unterstützung, mit Arbeit, Arbeitstagesstruktur, mit Therapie, wo auch immer das notwendig ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der galt damals und heute, auch wenn die Rahmenbedingungen anders sind.
Jetzt sind die Rahmenbedingungen anders. Was hat sich verändert in diesen 75 Jahren?
In diesen 75 Jahren hat sich verändert, dass es Sozialgesetzbücher gibt und einen gesetzlichen Anspruch gibt auf bestimmte Leistungen, dass die Unterbringung Aufgabe der Kommunen ist im Rahmen der ordnungsrechtlichen Unterbringung. All das war 1950 noch kein Thema. Das heißt, es gibt da einfach gesetzliche Grundlagen, die es zumindest rein theoretisch leichter machen, diesen Menschen zu helfen.
Und was hat sich bei den Menschen geändert? Jetzt haben wir heute bestimmt andere Grundlagen, andere Notlagen, als das in den 50er Jahren der Fall war.
Da gibt es ein paar Unterschiede, aber manche Geschichten sind wieder ähnlich. 1950, habe ich es zuvor gesagt, am Hauptbahnhof, Kriegsheimkehrer, Flüchtlinge, Menschen, die aufgrund der Wohnungsknappheit in München keine Wohnung hatten. 1950 war alles in Schutt und Asche. Heute liegt zwar nicht alles in Schutt und Asche, aber Wohnungsknappheit haben wir genauso. Mhm. Ja. Auch wir haben jetzt wieder Flüchtlinge, die, nachdem sie anerkannt sind, auf dem Wohnungsmarkt auch untergebracht werden müssen. Und was vielleicht nochmal stärker mit hinzukommt in den letzten Jahren, ist, dass es immer mehr Menschen gibt, die auch aufgrund von einer psychischen Beeinträchtigung, aufgrund von einer seelischen, psychischen Behinderung in schwierige Lebenssituationen kommen und deswegen unsere Unterstützung brauchen. Mhm. Ganz wichtig, nicht alle wohnungslosen Menschen sind psychisch krank. Wir gehen ungefähr von 30% aus, haben so wissenschaftliche Studien ergeben. Aber das ist ein erheblicher Teil, der natürlich dort sich vielleicht noch ein bisschen verändert oder es wird klarer definiert, wie das noch vor 75 Jahren definiert wurde.
Also haben Sie ganz unterschiedliche Klienten mit ganz unterschiedlichen Problemen und Sie haben sich eigentlich darauf eingestellt im Laufe der Zeit?
Ja, immer wieder verändert. Wir haben 1950 nur Männer versorgt. Mittlerweile haben wir allein drei Einrichtungen, die Familien, vier Einrichtungen, die Familien unterbringen. Also Männer, Frauen, Kinder. Und ich würde sagen, die Wohnungslosigkeit ist mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
Das war bis vor kurzem aber noch nicht so, sagen wir mal vor 5 oder 10 Jahren. Oder hat sich das?
Also ich würde sagen, die letzten 5, 6 Jahren muss man das so sagen, die Wohnungslosigkeit ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wenn wir einfach mal ein paar so Beispiele nehmen. Ein Arbeiter, letztens erst im Gespräch gewesen, jemand geht ganz normal arbeiten, verdient auch gutes Geld, ja, hat aber aufgrund von Unterhaltszahlungen, Überschuldungen, entsprechende Verpflichtungen, verliert seine Wohnung, dann hilft ihm die ganze gute Arbeit und der Verdienst nicht. Er findet in München keine Wohnung mehr. Und deswegen landen solche Menschen auch in Einrichtungen von uns, obwohl sie zu 100% sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Und das hat sich in den letzten 10 Jahren massiv in diese Richtung verändert. Das, glaube ich, war vor 10 Jahren in diesem Ausmaß noch nicht gegeben.
Es braucht nur noch einen kleinen Baustein, der das Ganze dann zum Wackeln bringt.
Ja,
oder braucht es ihn auch gar nicht mehr?
Na doch, es braucht einfach nur bestimmte auslösende Momente, dass manche, wie soll ich sagen, manche geplante Lebensentwürfe durcheinander bringen. Ich habe mich jetzt im Rahmen unserer Ausstellung 75 Jahre KMV, die jetzt im Motorama zu sehen war und künftig in Zukunft dann nochmal in der Stiftungshochschule zu sehen sein wird und im November auch nochmal im Erzbischöfischen Ordinariat. Da sind da ganz konkret Menschen zu sehen, deren Geschichten. Und ich habe mich mit diesen Leuten unterhalten intensiv. Und wenn ich dann höre, ein Mann beim Deutschen Theater beschäftigt, also Profitänzer gewesen, dann ist seine Frau plötzlich verstorben. Das hat in eine dermaßige Depression geführt. Dann kam Alkohol dazu. Dann war der Wohnungsverlust das nächste. Und schon steht man ohne allem da. Und das sind so Schicksale, das glaubt man nicht, wie schnell das gehen kann.
Sind diese Dinge, was Sie gerade erzählt haben, ist das ein typischer Verlauf oder gibt es da ganz viele unterschiedliche Geschichten?
Also typisch gibt es nicht. Es gibt unterschiedliche Geschichten, aber oftmals sind so auslösende Momente wie Trennung, Verlust von einem Angehörigen, Arbeitsverlust. Und dann immer wenn Alkohol oder Drogen ins Spiel kommen, dann wird es richtig, richtig kritisch. Und das sind so die Verläufe. Aber auch Familien, die einfach keine Wohnung finden. Für größere Familien in München müssen sie im Durchschnitt 17 Jahre warten, bis sie eine Wohnung finden für 5 bis 6 Personen. Das ist ein statistischer Wert. Und da gibt es genügend, die arbeiten gehen oder sonstige Probleme haben, einfach keinen Wohnraum finden.
Ich habe selbst 3 Kinder, wir sind also 5 und wir haben auch nichts in München gefunden. Wir wohnen jetzt in Dorfen draußen, irgendwo, wo wir zufällig über Bekannte von Bekannten was gefunden haben. Ich glaube, das ist mittlerweile schon der normale Weg, dass für jemand, der in Lohn und Brot ist, das oft nur über Dritte zu erreichen ist, so eine Wohnsituation.
Ja, das ist absolut, absolut schwierig. Wir sind da selber aktiv. Das denke ich, das hat sich auch noch mal verändert in den letzten Jahrzehnten, in den letzten 10 Jahren, dass wir selbst aktiv sind in der Wohnraumakquise. Dass wir mit eigenen Immobilienmaklern mit versuchen, Wohnraum zu akquirieren. In Kooperation, auch in guter Kooperation mit der Erzdiözese, die uns einmal wieder Wohnungen anbieten und wo wir dann auch diese Wohnungen weitergeben können. Aber nur über solche Kooperationen läuft es. Und das war früher, nur vor 10, 15 Jahren, undenkbar, dass man selbst in diesem Markt aktiv wird. Da hat man gewartet, bis es Sozialwohnungen gibt. Aber wenn wir da drauf warten,
dann warten wir bis zum Sammeleinstag
und die Menschen haben keine
entsprechende Wohnung. Jetzt haben Sie schon gerade eine große Bandbreite von Tätigkeiten angesprochen. Was machen Sie alles? Das muss man vielleicht einmal aufzählen, um zu zeigen, in diesen Bereichen sind Sie tätig. Was für Leute kommen da zu Ihnen und was können Sie konkret denen anbieten?
Also los geht's mit der Sofortunterbringung. Sofortunterbringung heißt, dass Menschen, die in akuter Wohnungslosigkeit einfach im Rahmen der ordnungsrechtlichen Unterbringung von der Kommune, das gilt in ganz Bayern, in Neumünchen, untergebracht werden müssen. Die Stadt München hat das so organisiert, dass es da Träger gibt, die entsprechende Einrichtungen haben, in denen die Menschen untergebracht werden. Und da ist die erste Einrichtung und die älteste von uns ist die Pilgersheimer Straße. Viele Münchner wird dieses Haus ein Begriff sein, weil damit wird Wohnungslosigkeit in München verbunden mit der Pilgersheimer Straße. Viele kennen zum Beispiel die Pilgersheimer Straße, wissen aber nicht, dass sie zu uns gehört. Die haben 1952 hat die Adolf Mattes aufgemacht und die haben das bis heute bei uns im Betrieb. Mittlerweile haben wir 5, 6 solcher Einrichtungen. Und bei diesen Sofortunterbringungseinrichtungen mittlerweile eben auch Einrichtungen für Familien, für Alleinstehende, für Paare, Männer, Frauen. Also wir sind nicht nur auf die Männer fokussiert. Das ist eine wesentliche Veränderung auch zu den innerhalb der letzten 75 Jahren. Dann gibt es Einrichtungen, wir nennen die Übergangseinrichtungen. Das sind Einrichtungen, wo Menschen, überwiegend Männer dann in diesem Fall, untergebracht werden mit dem Ziel, mit Arbeit und Beschäftigung, wieder Fähigkeiten zu erlernen, gegebenenfalls auch wieder auf den Arbeitsmarkt zurückzukehren oder wieder in eine eigene Wohnung zurückzukehren, also wieder eine gewisse Mietfähigkeit zu erlangen, dass sie in der Lage sind, wieder eigenständig im Wohnraum zu leben. Wir haben draußen in Oberschleißheim eine Einrichtung, die auch sehr stark auf Suchtkranke orientiert ist, wo es auch um Abstinenzthematiken geht. Dann haben wir Langzeiteinrichtungen. Langzeiteinrichtungen haben wir 4. Das heißt, dort sind Menschen untergebracht, die aufgrund ihres bisherigen Lebens eigentlich auch schon Pflege ein Stück weit mit dazu brauchen. Bis Pflegegrad 3 können wir dann auch mit Pflegepersonal die Menschen dort eigenständig versorgen. Man muss sich vorstellen, wenn sie jahrelang Platte gemacht haben, wie das heißt, auf der Straße zu leben, dann ist es natürlich auch mit gesundheitlichen Risiken verbunden. Viele Leute sind es zwar noch nicht so alt, aber doch schon vorgealtert aufgrund dieser Thematik. Da haben wir 4 Einrichtungen in diesem Bereich. Dann bieten wir medizinische Hilfe an. Wir haben die Arztpraxis in der Pilgersheimer Straße. Wir haben ein Arztmobil, das 3-mal in der Nacht durch München fährt und Menschen an den Orten auf der Straße betreut. Da ist ein Arzt, Dr. Beutner, der das macht. Wir haben seit diesem Jahr, freut mich besonders, auch das zeigt immer wieder was Neues, nicht stehen bleiben, immer den Bedarf entsprechend weiterentwickeln. Das Ding hat den KMV die letzten 75 Jahre auch ausgemacht. Das neueste Projekt ist ein Zahnmobil. Also wir sind das erste Zahnmobil hier in München, fahren da an bestimmte Orte und versorgen die Menschen zahnmedizinisch. Übrigens, die Zahnärzte, die das machen, machen das alles ehrenamtlich.
Das heißt, man muss seine Krankenkassenkarte, wenn man die überhaupt hat, auch da gar nicht vorzeigen. Man kann da in dieses Mobil einsteigen.
Das gilt für unsere medizinischen Versorgungen grundsätzlich. Man muss nicht krankenversichert sein. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Und es sind viele Leute gar nicht krankenversichert. Was eigentlich gar nicht möglich sein dürfte in Deutschland?
Ja, das gibt es in Deutschland schon. Also das sind einmal die Themen von Leuten, die aus dem EU-Ausland bei uns sind, hier auf Arbeitsgeschichten nachgehen, aber keine Krankenversicherung bei uns haben. Oder es sind auch Leute, die aus welchen Gründen auch immer in Deutschland aus dem Krankenversicherungssystem rausgefallen sind und es versäumt haben, nicht in der Lage sein, das nicht hinkriegen, wieder ins Krankenhilfesystem zurückzukehren. Und die können einfach da reingehen und können sich jetzt da zahnärztlich behandeln lassen. Und wenn ich dann höre, was da so die ersten Fahrten war, wenn Menschen mit eitrigem Mund und kaum mehr Zähnen im Mund und massivsten Schmerzen, weil jeder, der schon mal eine Wurzelbehandlung gehabt hat, weiß, wie weh das tut.
Mhm, kann ich bestätigen.
Ja, genau. Und wenn das nicht behandelt ist, und dann ist es wirklich ein Segen, wenn es da so Zahnmobil ist.
Sie machen aber dann in erster Linie eine Notfallversorgung.
Da geht es nur um eine akute Versorgung. Mhm. Also wir können da keine Implantate oder sonst irgendetwas, aber es geht um eine Notfallversorgung. Mhm.
Gibt es Projekte, die Ihnen besonders am Herzen liegen?
Da kommt natürlich jetzt der Standardsatz, dass mir alle Projekte, die wir machen und alle Dienste am Herzen liegen, ist
woran,
logisch.
Woran arbeiten Sie gerade? Was ist haben logisch, Sie zuletzt gemacht, bevor logisch, Sie zu uns weil, gekommen sind?
Weil ich glaube, dass alle diese Dienste und Angebote im Versorgungssystem für die Menschen wichtig sind. Aber besonders am Herzen liegen mir natürlich die Einrichtungen, die Themen, wo es darum geht, für Kinder eine Perspektive zu entwickeln. Wenn man sich vorstellt, in München leben ungefähr 1600 Kinder unter 18 Jahren im System der Wohnungslosigkeit. Ich war gerade heute Vormittag beim Einrichtungsbesuch, Einrichtungsgespräch in unsere Einrichtungen, die sich mit den Kindern beschäftigen. Und wenn ich da höre, wie wichtig es ist, dann diese Hausaufgabenbetreuung zu machen, zu gucken, dass es gute Betreuung in den Kindergärten gibt, dass man schaut, dass sie in die Schulen weiterentwickeln, dann sind das ganz wichtige Dinge, damit man die Chancen erhöht in diesem benachteiligten Bildungssystem, das wir haben, oder ein Bildungssystem, das Benachteiligungen stärker rauskristallisiert, ist es ganz wichtig, da nochmal mit diesen Kindern zu arbeiten. Das ist mir ein wichtiger Punkt.
Fühlen Sie sich da manchmal überfordert, wenn Sie diese Masse an Ansprüchen und Aufgaben sehen, die man eigentlich machen muss?
Überfordert. Also ich denke, das Leben besteht darin, dass man nicht alles heilen kann, was das Leben um uns herum so alles an Schwierigkeiten bereitet. Ich habe eher Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort immer wieder mit hohem Engagement versuchen, all das in die Waagschale zu werfen, was sie mit ihrem Wissen und mit ihrem Engagement beibringen können. Und in diesem Bereich, wenn man tätig ist, muss man es aushalten, dass man einfach nicht alle Probleme lösen kann, die einem gegenüberstehen, sondern man muss gucken, dass man dann aber auch die Dinge sieht, die man wirklich erfolgreich vorwärts bringt. Und wenn ein Kind es schafft, den Schulübergang, wenn er gute Betreuung im Kindergarten hat, wenn da eine Weiterentwicklung drin ist, dann ist das ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
Wo sind da die Grenzen? Wo stößen Ihre Einrichtungen an Grenzen? Wo sagen Sie dann, da geht es für uns jetzt an der Stelle nicht weiter oder da wird es gerade besonders schwer?
Wo sind die Grenzen? Wir versuchen natürlich immer, die Grenzen zu überwinden, wo es irgendwo geht. Aber wenn man es auch nicht schafft, dass die Eltern sich entsprechend mitentwickeln, dann wird es auch schwierig sein, mit den Kindern was vorwärts zu kriegen. Es ist schwierig, medizinische Hilfe, das ist eine andere Herzensgeschichte, die mir wichtig ist, unsere ganzen medizinischen Angebote und auch die Krankenwohnung, die wir seit Kurzem anbieten. Wir bräuchten 15 bis 20 Plätze als Krankenwohnung und wir haben jetzt im Moment 4 oder 5.
Eine Krankenwohnung ist für Leute, die grundsätzlich sich alleine versorgen können oder die eine gewisse Hilfe brauchen?
Die Krankenwohnung ist für Menschen so wie Sie und ich, außer die halt wohnungslos sind oder obdachlos sind, die aus dem Krankenhaus entlassen werden, aber keine Heimat haben, wo sie versorgt werden können. Mhm. Also sozusagen aus dem Krankenhaus entlassen zur ambulanten Versorgung, aber auf die Straße sozusagen.
Und damit würde es wieder schlimmer werden sofort für diese Leute?
Letztens hat jemand gesagt, wenn es die Krankenwohnung nicht gäbe, würde er nicht mehr leben. Und von daher ist es natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Das ist zu 100% finanziert worden über die ersten Jahre vom Erzbischöflichen Ordinariat. Jetzt ist es aus dieser Regelförderung raus. Wir haben mit der Stadt noch mehr weitere Geschichten. Das Ordinariat unterstützt uns weiterhin in diesem Bereich. Und da haben die Grenzen. Wir bräuchten einfach deutlich mehr wie 4 Plätze. Also die Leute sollen dort so 6, 7, 8 Wochen eigentlich betreut werden. Und dann müssen wir gucken, wo wir sie weiterhin unterbringen. Aber wenn du keinen Folgeplatz findest für die Leute, dann bleiben sie länger in der Krankenwohnung. Geht eigentlich nicht. Das sind unsere Grenzen. Wir waren da, wo wir deutlich mehr Bedarf sehen oder hätten, als wir eigentlich erfüllen können.
Und die Leute, die zu Ihnen kommen, sie reagieren ja letztendlich auch nur. Wenn es keine Obdachlosigkeit gäbe, dann bräuchte es auch ein anderes Engagement oder weniger Engagement. Aber das ist ja nicht der Fall wahrscheinlich, sondern es verändert sich Gesellschaft, es verändert sich, plötzlich hat man eine Pandemie, plötzlich kommen Leute aus der Ukraine. Was ist das Augenfälligste daran?
Die Pandemie und die Leute aus der Ukraine haben natürlich schon einiges verändert. Die Pandemie hat natürlich dazu geführt, dass Menschen deutlich verunsicherter sind und natürlich gerade Menschen, die labil waren, vielleicht nur mit zusätzlichen Krisen gekommen sind. Das ist das eine. Und die Fluchtbewegungen aus der Ukraine haben natürlich auch Veränderungen bei uns in der gesamten Gesellschaft und im Stadtbereich natürlich mit sich gebracht. Die Wohnungslosigkeit ist auch dadurch, aber ich sage immer dazu, nicht nur, auch dadurch gestiegen. Und was sich auch verändert in den letzten Jahren ist, zunehmender Angriff auf Menschen, die nicht in dieses System passen, zunehmender Angriff auf die Menschenwürde und das in Frage stellen dessen, ob sich das rechnet, ob das sich lohnt, ob man das machen muss.
Von welcher Seite aus?
Ob wir uns das leisten können. Ja. Ich würde sagen, aus dem rechten Spektrum kommt das in erster Linie. Mhm. Aber ich finde es natürlich auch schade, wenn das immer mehr in der Mitte der Gesellschaft diskutiert wird. Aber ich sage, wenn Menschen in Not sind, und das war immer schon das Grundprinzip von uns als kirchlicher Anbieter und auch schon von Adolf Mattes, wir fragen ihn noch, warum, wieso sollen wir helfen? Und wenn wir das vergessen, dass wir erstmal helfen müssen und dass das wichtig ist, Solidarität, dann sehe ich das als eine sehr schwierige, eine sehr, ja, sehr besorgniserregende Entwicklung.
Apropos Entwicklung, in welche Richtung geht es denn zukünftig wahrscheinlich? Nehmen wir mal an, wir projizieren die nächsten 25 Jahre. Was kann passieren, was sollte nicht passieren? Oder was würden Sie erwarten von der Politik, wie sie handeln soll?
Die Politik sollte in allererster Linie versuchen, dass es bezahlbaren oder Wohnraum gibt, den sich Menschen leisten können.
Sehen Sie da irgendeine Lösung? Ich meine, wir haben immer das Problem, da sind Leute, die bieten dieses Geld dafür und dann wird gesagt, darum ist dieser Markt, dieser freie Markt dann eben so teuer geworden. Wie kann man dagegen steuern, Ihrer Meinung nach?
Meiner Meinung nach kann man dagegen steuern, indem man hergeht und das, was in der Bayerischen Verfassung zum Teil auch drinsteht, dass die Gewinne, die sich aus Bodenpreiserhöhungen ergeben, dass die einfach auch der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden. Dass man dagegen steuert, wie es die Stadt München zum Teil macht, dass wenn es Neubaugebiete gibt, einfach ein gewisser Anteil auch an einkommensorientiert geförderten Wohnraum, Sozialwohnraum, haben wir früher gesagt, geschaffen werden.
Sie machen müssen. Das in wir Ihrem Projekt das. Mettenheim? Da war ich neulich.
Mettenheim, Entschuldigung.
Richtig, da war ich neulich. Da gibt es Wohnungen, die sowohl verkauft werden an normale Leute, wie die in Lohn und Brot stehen und sich das auch leisten können, als auch ähnliche Wohnungen oder gleiche Wohnungen in Sozialprojekten.
Ja, nur dass wir nicht prozentual ein bisschen was an Sozialwohnungen hergeben, sondern also wir selber haben 200 Wohnungen, die wir im Bestand halten. Wir haben ja mit einem Konsozialpartner da einen guten Partner gefunden, der selbst baut, aber der auch Wohnungen baut zum Verkaufen. Du brauchst in einem Quartier eine gute Durchmischung und deswegen auch Wohnungen zum Verkaufen. Aber von unseren Wohnungen sind 50% einkommensorientiert geförderte Wohnungen, 100 Wohnungen. Und die anderen 100 Wohnungen, die haben wir im Prinzip als Mietpreis gedämpft für Berufe der Daseinsvorsorge und auch im freien Vermietungsmarkt zur Verfügung gestellt. Und werden die auch selber Bestand halten und verwalten.
Und was ich auch ganz interessant habe, was Sie dort planen, ist ein Sozialcafé mit einem angestellten Sozialpädagogen, der dann auch die gesamte Gesellschaft, diese ganze zusammengewürfelte und zusammengebrachte Gesellschaft da ein bisschen zusammenhält und auch eine Gemeinschaft schafft irgendwo.
Ja, das ist Quartiersmanagement, nennen wir das. Also jemand, der einfach die Ankommenden zusammenbringt, Dinge anbietet, zur Verfügung steht und ich nenne es mal so, neben dem Quartiersmanagement versuchen wir auch eine soziale Hausverwaltung dorthin zu kriegen. Also Hausverwaltung nicht nur, die schaut, dass alles passt und dass alles schön sich an die Regeln halten, sondern die auch unterstützt, wo Schwierigkeiten gibt, gerade zu Beginn.
Jetzt ist der KMFV ein katholischer Verein. Mhm. Spielt das in der täglichen Arbeit auch eine Rolle? Jetzt, Sie haben natürlich über Prinzipien schon erzählt und so weiter. Ist das Katholische da auch noch irgendwo ein Moment, wo man sagt, okay, da kommt ein Priester irgendwo hin oder es gibt ein Gebet oder es gibt noch irgendwo ein anderes Zeichen, wo man das sieht?
Also erstmal grundsätzlich auf einer Meta, ich komme gleich zu Ihrer Frage, auf einer Metaebene nur mehr katholisch ist für mich, kommt sehr wohl zum Tragen, weil durch die gute Kooperation mit der Erzdiözese hier einfach viele Dinge möglich sind, die ansonsten nicht möglich wären. Und das ist ein gemeinsames Darstellen für das, dass wir als katholische Kirche, ob die verfasste Kirche oder wir als Träger, sich um die Menschen am Rand der Gesellschaft kümmern. Also Straffälligenhilfe ohne die Kooperation gäbe es nicht, weil es keinen gesetzlichen Anspruch gibt auf diese Hilfen. Viele andere Projekte, Krankenwohnungen, ich habe es gerade aufgezählt. Aber auch im direkten Kontext gibt es einen Wohnungslosenseelsorger, der hat auch ein Büro bei uns in einer unserer Einrichtungen und der ist sowohl auf der Straße wie auch in unseren Einrichtungen unterwegs und begleitet auch Menschen, die wohnungslos sind. Aber nicht nur Menschen, die wohnungslos sind, sondern er bietet auch mehrmals im Jahr Gottesdienste an für Wohnungslose und für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn sie das wahrnehmen wollen. Also von daher spielt es auch in der direkten Arbeit natürlich eine Rolle und ich bin sehr froh und dankbar, dass diese Stelle auch ab September wieder weiter besetzt wird und sich die Kirche da nicht zurückgezogen hat, obwohl auch da Sparmaßnahmen immer wieder angezeigt sind. Das halte ich für einen wichtigen Punkt. Und wir haben vor ein paar Jahren draußen am Perlacher Forst ein Gräberfeld angelegt, in dem sich wohnungslose Menschen aus unseren Einrichtungen, aber auch alle anderen aus der Stadt beisetzen lassen können, weil es uns wichtig war, so einen gemeinsamen Ort zu finden. Meistens ist es so, dass Menschen, die in dieser Situation versterben, anonym bestattet werden oder Sozialbestattung haben. Und uns war es wichtig, da einen Ort zu finden, wo Menschen auch hingehen können, sich an den erinnern, mit dem sie vielleicht in einer Einrichtung zusammen gelebt haben. Auch das finde ich natürlich nie immer nur auf das enge Katholische bezogen, sondern immer offen für alle, aber aus dieser Überzeugung heraus handelnd.
Jetzt feiern Sie 75 Jahre KMFV. Wie feiern Sie das?
Oh ja, wir feiern das sehr unterschiedlich. Wir haben im Juli begonnen mit einer Ausstellung, 75 Jahre Wohnungslosenhilfe, 75 Jahre KMFV, wo in 5 Häusern, also geschreinerten Häusern und von unserer Einrichtung und gut kuratiert, wie ich finde, einfach so ein bisschen die Geschichte, aber nicht nur die Geschichte. Uns war es wichtig, nicht nur schöne historische Leistungen zu feiern, sondern auch auf das Jetzt und die Zukunft zu blicken. Ziel dieser Ausstellung ist es, den Menschen Gesichter zu geben und die Geschichten zu erzählen, weil das ist das Wichtigste, was Menschen begeistert. Das haben wir jetzt 3 Wochen gehabt im Motorama am Gasteig, weil mir oder uns war es wichtig zu sagen, als Verein der Wohnungslosenhilfe werden wir natürlich auch einen Festakt machen mit Gottesdienst und mit geladenen Gästen. Aber das wäre mir zu wenig gewesen. Wir sind konfrontiert mit Menschen, die von der Straße kommen, deswegen müssen wir in die Öffentlichkeit. Deswegen gibt es diese Ausstellung im Motorama, wo Menschen einfach reinkommen und rauskommen. Wir hatten dann Begleitveranstaltungen, wo wir nochmal versuchen zu informieren. Auch da haben Betroffene dabei gewesen, haben zufällig dazugekommen, weil sich dort auch Menschen aufhalten, die wohnungslos sind, da am Gasteig, im Motorama draußen. Das war eine wirklich gute Geschichte. Diese Ausstellung wandert jetzt weiter in die Stiftungshochschule. Da wird dann auch der Festtag stattfinden. Da wird es eine gewisse Zeit sein. Dann wird sie in Mariahilf sein, also unserem ursprünglichen Ort. Das erste Büro von Adolf Matthes war in Mariahilf, weil das war sein Ort, wo er als Stadtpfarrprediger tätig war. Und da wird es während der Auer Duld im Herbst, wird dann die Ausstellung auch in Mariahilf zu sehen sein. Und dann nochmal im Ordinariat. Wir haben ein Gospelkonzert dieses Jahr. Auch da wird die Ausstellung zu sehen sein in Mariahilf im Oktober. Sie merken sehr viele verschiedene Veranstaltungen und im September natürlich auch der Festakt mit dem Gottesdienst, den der Generalvikar für uns halten wird, den Gottesdienst und hinterher den Festakt in der katholischen Stiftungshochschule.
Dann wünsche ich Ihnen für die Feier alles Gute und einen guten Erfolg, insofern als dass die Idee Ihrer Tätigkeiten in die Öffentlichkeit geht und ein Bewusstsein dafür entsteht. Letzte Frage, was würden Sie denn den Hörerinnen und Hörern gern mit nach Hause geben?
Mir ist es ein großes Anliegen, vor allem wenn ich mit den Menschen spreche und wie plötzlich jetzt kommt, dass jemand in Obdachlosigkeit oder in Wohnungslosigkeit kommt. Und es gibt ja immer so diese Meinung, naja, Alkohol und so selber schuld. Und ich würde gerne einfach mitgeben, bei der Beurteilung von solchen Lebensschicksalen zu überlegen, solange ich nicht selbst in so einer dramatischen Situation war, kann ich nicht beurteilen, wie ich handeln würde in so einer Situation, wie es mir gehen würde. Und wenn man das ein bisschen mehr bedenkt, glaube ich, trägt man ein bisschen dazu bei, dass man sich eher in die andere Situation hineinversetzen kann und ein bisschen mehr Verständnis dafür hat, wie schnell es gehen kann. Und Adolf Matthes hat schon gesagt, in einem Filmbeitrag, den wir haben, aus den 60er Jahren, es ist ungerecht, dass unsere Männer, die von der Pilgersheimer Straße kommen, immer wieder hören, dass sie asozial seien, denn es kann jederzeit jedem passieren, dass man obdachlos ist. Und das würde ich gerne zum Abschluss mitgeben.
Der Vorstandsvorsitzende Ludwig Mittermeier vom Katholischen Männerfürsorgeverein war heute zu Gast bei uns bei Total Sozial mit einem Blick auf 75 Jahre gelebte Nächstenliebe beim KMFV. Wir haben gehört, wie sich soziale Arbeit in München verändert hat und was bleibt, ob bei Wohnungslosigkeit, Resozialisierung oder Suchthilfe. Der KMFV setzt sich dafür ein, dass Menschen wieder Halt finden, unabhängig von Herkunft, Geschichte oder Kontostand. Wenn Sie mehr über den Verein erfahren möchten oder helfen wollen, Infos finden Sie unter www.kmfv.de. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge von Total Sozial.
Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom MKR.